Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie zum Tax-Update Januar begrüßen. Ja, Sie gucken auf den Kalender, das ist richtig, wir haben kurz vor Weihnachten und pünktlich zur Weihnachtszeit haben wir natürlich auch ein paar Geschenke dabei, beziehungsweise ein paar steuerliche Themen, die Ihnen natürlich das Weihnachtsfest etwas versüßen sollen, beziehungsweise wo Sie die vielleicht auch unproduktive Zeit ein bisschen produktiv nutzen können. Und ja, wir haben einige Themen dabei. Wir versuchen es heute mal ein bisschen kürzer zu halten, damit Sie dann auch das Fest länger genießen können. Und um das alles kurz und bündig über die Bühne zu bringen, haben wir heute eine sehr, sehr große Truppe dabei. Wir sind zu fünft, das erste Mal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das stelle ich jetzt die Runde mal schnell vor. Ich blicke als allererstes nach rechts, Ladies First. Katharina Birkenmeier ist das erste Mal dabei, Steuerberaterin aus unserem Münchner Standort. Und die Katharina hat sich aufgrund des Podcasts bei uns beworben. Deshalb ist es umso schöner, dass du heute mal dabei bist.
Genau. Hallo Philipp.
Ja, schön, dass du dabei bist. Dann würde ich die Münchner Runde komplettieren, bevor wir nach Frankfurt kommen. Dann begrüße ich den Frank Schöne, unseren Allstar, mal wieder dabei. Grüß dich, Frank.
Servus Philipp, du hast mir von erzählt, das ist die 55. Folge, dann passt das doch mit den 5 Moderatoren heute,
Fünf oder? Moderatoren und Nummer 55, als hätte sich das einer irgendwie vorher überlegt. Wahnsinn. Aber manchmal passt es einfach. Ja, auch schön, dass du dabei bist. Und dann die Frankfurter Runde komplettiert dann die Nathalie Sieb, auch Steuerberaterin von unserem Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp.
Und zu guter Letzt unser Umsatzsteuerexperte und Steuerberater Alexander Seidel, ebenfalls aus Frankfurt.
Hallo Philipp.
Grüß dich, Alex. Dann sind wir komplett. Dann starten wir auch standesgemäß mit der Steuerpolitik, kurz und bündig. Es gibt so ein paar Informationen, die sich jetzt diese Woche noch rauskristallisieren. Wir nehmen jetzt am 17.12. auf. Am 19.12. ist nochmal so ein Stichtag, den sich alle im Kalender fett markieren können. Da werden noch einige Gesetze jetzt komplett verabschiedet. In Klammern, also hoffentlich. Der Bundesrat muss nämlich jetzt noch zustimmen. Das betrifft insbesondere das Steueränderungsgesetz. Warum sage ich, der stimmt hoffentlich zu? Weil einerseits, wie gesagt, in den letzten Folgen haben wir es vorgestellt, ein paar Steuererleichterungen für die Bürger dabei sind und man rechnet hier mit Mindereinnahmen von 2,5 bis 3 Milliarden Euro insgesamt. Und weil die Mindereinnahmen natürlich auch überwiegend von den Ländern getragen werden müssen, muss der Bundesrat jetzt noch zustimmen. Und das soll bestenfalls am 19.12. passieren. Von daher da gerne mal dann reinschauen in die Nachrichten, ob das denn auch passiert ist. Aber Stand jetzt gehen wir mal davon aus und hoffen das Beste, dass das auch durchgeht. Genau, dann haben wir noch ein paar interessante Informationen und zwar einen Referentenentwurf, der jetzt aufgetaucht ist am 1.12. und das betrifft das Altersvorsorgereformgesetz. Wenn sich jetzt einige Leute denken, hä, das hatten wir doch schon mal. Ja, das ist richtig. Das ist ein aufgewärmtes Produkt der alten Regierung. Und weil wir ja auch die Diskontinuität haben, das heißt alle Gesetzespakete, die die alte Regierung angepackt hat, aber nicht abgeschlossen hat, müssen jetzt im Endeffekt nochmal neu eingebracht werden. Und das ist jetzt passiert. Das heißt, da wird der erste Wurf gemacht. Der Referentenentwurf ist raus. Da haben die Verbände jetzt auch Zeit, Stellung zu nehmen. Und im Endeffekt deckt sich das mehr oder weniger mit dem damaligen Referentenentwurf, der damals eingebracht wurde. Und zwar soll die Altersvorsorge gefördert werden. Also man soll hier beispielsweise beitragsproportionale Kinderzulagen bekommen, also für 1.200 Euro Anlage pro Jahr gibt es dann eine Förderung vom Staat in Höhe von 25 Cent pro Euro, das heißt insgesamt 300 Euro pro Kind. Und natürlich soll diese ganze Altersvorsorge auch für die einzelnen Personen der mittleren und niedrigen Einkommensklassen dann gefördert werden. An sich eine ganz schöne Geschichte. Der Referentenentwurf ist raus. Schauen Sie sich das gerne schon mal an. Wir würden den wieder aufgreifen, wenn wir dann auch beim Regierungsentwurf oder beim fertigen Gesetz sind, damit Sie dann auch fürs kommende Jahr bestens abgeholt sind. Genau, also wie gesagt, aktuell ist da so ein bisschen ein Trend zu erkennen. Das Aktivrentengesetz und das Betriebsrentenstärkungsgesetz, die sind jetzt auch am 5.12.25 beschlossen worden. Das heißt, da wird jetzt auch zeitnah vom Bundesrat alles soweit abgeschlossen, dass das dann nächstes Jahr Geltung entfaltet. Und ja, wenn Sie da noch ein paar Informationen brauchen, das haben wir in den letzten Folgen, denke ich, auch detailliert dargestellt. Genau, der letzte Punkt bei der Steuerpolitik, der ist noch relativ interessant. Und zwar hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Daten-CD gekauft und das betrifft Informationen von Kunden in Offshore-Steueroasen. Man meint, durch Steueroasenabwehrgesetz etc. sollte das unattraktiv geworden sein, aber so wie ich es gelesen hatte, das ist über 1 Terabyte an Daten, die da jetzt verkauft wurden und es war auch wieder ein relativ hoher Millionenbetrag gezahlt worden. Das spricht eher dafür, dass sich das Land NRW hier zumindest nutzbare Informationen erhofft. Und ja, da der Hinweis, wenn Sie da betroffen sein sollten oder wenn Sie Offshore-Steuerkonten haben, vielleicht da mal drüber nachdenken, eine Selbstanzeige zu stellen, solange es noch möglich ist. Dann würde ich die Steuerpolitik auch schließen. Dann starten wir mit dem fachlichen Teil und da darf die Katharina gerne starten. Du hast ein paar Informationen zur Grunderwerbsteuer mitgebracht.
Genau, Philipp. Ich habe ein Thema aus dem Bereich Grunderwerbsteuer dabei. Konkret geht es um die Entscheidung des FG Düsseldorf vom 8.10.2025. Hier hat sich das FG mit der Frage zur Anwendung der Nachbehaltensfrist von § 6 Absatz 3 Satz 2 Grunderwerbsteuer auseinandergesetzt. Ja, was ist hier der Hintergrund? Im Jahr 2021 gab es eine Gesetzesänderung. Hier wurde die Nachbehaltensfrist des § 6 Absatz 3 Satz 2 Grunderwerbsteuer von 5 auf 10 Jahre verlängert. Das bedeutet, wenn ein Grundstück von einer Gesamthand auf eine andere übertragen wird und deshalb keine Grunderwerbsteuer anfällt, dürfen sich die Anteile der Gesamthänder am Gesamthandsvermögen während dieser Frist nicht verändern. Ja, wie war jetzt der Sachverhalt in dem konkreten Fall? Die Klägerin war eine OHG, die im Jahr 2018 von einer KG zwei Flurstücke im Wege der Einbringung erworben hatte. An beiden Personengesellschaften waren jeweils dieselben Gesellschafter beteiligt und das Finanzamt setzte damals die Grunderwerbsteuer zunächst mit dem Hinweis auf § 6 Absatz 3 Grunderwerbsteuer mit 0 Euro fest. In 2023, also mehr als 5 Jahre nach der Einbringung der Grundstücke, kam es dann bei der Klägerin, also der EOHG, zu einem Formwechsel in eine GmbH und daraufhin hat das Finanzamt den Grunderwerbsteuerbescheid dann mit der Begründung geändert, dass die zwischenzeitlich verlängerte 10-jährige Nachbehaltungsfrist anzuwenden sei. Die Argumentation des Finanzamts war eben, dass die gesetzliche Verlängerung für alle Sachverhalte gelte, für die die bisherige 5-jährige Frist, wie eben hier bei der Klägerin, vor dem Stichtag 1.7.2021, also als die Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, noch nicht abgelaufen sei. Die Grundlage hierfür sei laut dem Finanzamt der § 23 Absatz 18 und der Absatz 24 Grunderwerbsteuergesetz. Ja, die Klägerin sah das allerdings anders. Ihrer Meinung nach ist in ihrem Fall die 10-jährige Frist nicht anwendbar. Das Finanzgericht Düsseldorf gab daraufhin der Klage statt. Laut dem Finanzgericht sei die 5-jährige, also die ursprüngliche Nachbehaltensfrist hier einschlägig. Und die war bei der Eintragung des Formwechsels im Jahr 2023 bereits abgelaufen. Warum hat das Finanzgericht so entschieden? Aus § 23 Absatz 18 Grunderwerbsteuergesetz ergibt sich laut dem Finanzgericht, dass die 10-jährige Frist nur für Erwerbsvorgänge gilt, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht wurden, also nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung. Im vorliegenden Fall war allerdings der Erwerbsvorgang schon in 2018 abgeschlossen gewesen. Ja, was kann man jetzt für ein Fazit aus dieser FG-Entscheidung ziehen? Die verlängerte Nachbehaltensfrist von 10 Jahren gilt nicht für Erwerbsvorgänge vor dem 1. Juli 2021, auch nicht dann, wenn die ursprünglich 5-jährige Frist bei der Gesetzesänderung noch nicht abgelaufen ist. Wichtig ist hier aber, dass die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist und aktuell beim BFH zur Revision anhängig ist. Das Aktenzeichen finden Sie dann in den Shownotes.
Genau so machen wir es. Besten Dank für die Vorstellung. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Hoffentlich wird der BFH dann auch ähnlich entscheiden. Das wäre natürlich dann das erste Weihnachtsgeschenk, was wir heute zu verteilen haben. Ja, danke für die Zusammenfassung. Finde ich auch ein ganz guter Start, den du hier hingelegt hast. Und nochmal schön, dass du dabei bist und dich aufgrund des Podcasts auch beworben hast. Das steht natürlich auch anderen Personen dann offen, die da überlegen. Dann wechseln wir von der Grunderwerbsteuer, gehen wir zur Grundsteuer. Da habe ich die Nathalie hier links neben mir sitzen. Die hat ein Thema vorbereitet und zwar geht es hier um ein interessantes BFH-Urteil. Und wir haben dann noch ein kleines Weihnachtsgeschenk und zwar eine kleine Übersicht, die wir da noch beifügen.
Ja, ich möchte kurz den aktuellen Stand zur Grundsteuerreform vorstellen, insbesondere ja in Bezug auf das Bundesmodell. Seit dem 1. Januar 2025 wird die neue Grundsteuer auf Basis der reformierten Grundsteuerwerte erhoben. Hintergrund war das Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2018, das die alten Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt hatte. Daraufhin hat der Gesetzgeber die Grundsteuerreform beschlossen und die Kernpunkte im Wesentlichen sind das neue Bewertungsrecht mit dem Hauptfeststellungszeitpunkt zum 01.01.2022 und ab dem Jahr 2025 zahlen ja die Grundstückseigentümer nun nach dem neuen Recht die Grundsteuer. Für die Gewerbesteuer hat sich auch eine Auswirkung ergeben. Da erfolgt jetzt keine Kürzung mehr nach § 9 Nummer 1 nach dem Einheitswert, sondern in Höhe der tatsächlich gezahlten Grundsteuer. Und Kernstück der Reform ist insbesondere das sogenannte Bundesmodell, das heute in 11 Bundesländern angewendet wird. Das Bundesmodell orientiert sich am sogenannten Ertragswertverfahren. Vereinfacht gesagt, es arbeitet mit pauschalierten Nettokaltmieten und Bodenrichtwerten, um den Wert von Grundstücken zu ermitteln. Und dieses Bundesmodell stand jetzt erstmals grundlegend auf dem Prüfstand des Bundesfinanzhofs. Und der BFH hat hier am 12. November diesen Jahres noch entschieden, in 3 Verfahren nach mündlicher Verhandlung, dass das Bundesmodell verfassungskonform ist. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht hat der BFH ausdrücklich abgelehnt. Und ich möchte im Folgenden kurz die wichtigsten Argumente zusammenfassen. Einerseits hält der BFH das Bundesmodell formell für verfassungskonform, denn der Bund war zuständig, aufgrund der konkurrierenden Gesetzgebung aus dem Artikel 105 des Grundgesetzes, die noch vor Inkrafttreten des Reformgesetzes ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Ob der Gesetzgeber alle Möglichkeiten genutzt hat, ist verfassungsrechtlich hier irrelevant. Der BFH hält auch das Bundesmodell materiell für verfassungskonform. Viele Eigentümer sahen einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz im Artikel 3 Grundgesetz und legten daher Einspruch ein. Die Kritik äußerte sich insbesondere gegen die zu starken Typisierungen und zu starken Pauschalierungen. Die Bodenrichtwerte seien zu grob. Die einheitlichen Netto-Kaltmieten bilden reale Unterschiede nicht ab. Nach Auffassung der Kläger erfolgte eine Ungleichbehandlung zwischen guten und schlechten Lagen. Der BFH antwortete in seinen Entscheidungsgründen damit, dass der Gesetzgeber sehr wohl typisieren und pauschalieren darf. Eine absolute Genauigkeit ist daher nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass das System im Durchschnitt realitätsgerecht ist. Der Gesetzgeber darf bei sogenannten Masseverfahren Vereinfachungen vornehmen. Und so lassen sich 36 Millionen Grundstücke neu bewerten. Dies sei ein legitimes Ziel. Was können wir nun für die Praxis zusammenfassen? Zunächst einmal schaffen die Entscheidungen eine gewisse Klarheit für Grundstückseigentümer in den 11 Bundesländern, die das Bundesmodell anwenden, darunter insbesondere die 3 genannten Fälle Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Berlin. Viele Einsprüche, die bisher mit Verweis auf die mögliche Verfassungswidrigkeit des Bundesmodells ruhend gestellt wurden, dürften nun von der Finanzverwaltung als unbegründet zurückgewiesen werden. Auch eine gewährte Aussetzung der Vollziehung könnte aufgehoben werden. Allerdings gibt es noch einen kleinen Vorbehalt. Sollten die an den BFH-Verfahren beteiligten Personen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen, könnten die Einsprüche erneut ruhend gestellt werden. Ob es dazu kommt, bleibt noch abzuwarten. Weiterhin noch zu erwähnen ist, dass nicht alle Bundesländer das Bundesmodell nutzen. Keine unmittelbaren Auswirkungen gilt für die Länder mit eigenen Modellen, insbesondere Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Zu diesen Ländermodellen sind noch Verfahren anhängig. Der BFH plant mündliche Verhandlungen hierzu ab April 2026. Hier bleibt die Rechtslage also weiterhin offen. Unterm Strich lässt sich sagen, das Bundesmodell hat vor dem Bundesfinanzgericht zunächst Bestand. Für viele Eigentümer bedeutet das zwar weniger Hoffnung auf einen grundsätzlichen Erfolg von Einsprüchen, aber zumindest mehr Rechtssicherheit. Wie es mit den Ländermodellen weitergeht und ob das Bundesverfassungsgericht sich doch noch einmal mit der neuen Grundsteuer beschäftigen wird, bleibt spannend.
Das werden Sie natürlich auch bei uns erfahren. Ich sehe da schon so, also wir hatten ja vor 2-3 Jahren den Einspruchstsunami bei den Finanzämtern. Jetzt rollt die Welle praktisch zurück. Jetzt wird wahrscheinlich der Einspruchsbegründungs- oder Entscheidungstsunami dann zurückgespielt. Aber das hängt natürlich auch davon ab, geht's vor das Bundesverfassungsgericht oder nicht. Falls das so sein sollte, hören Sie es bei uns. Falls es nicht so sein sollte, hören Sie es auch bei uns. Und wir werden das Thema natürlich nächstes Jahr aufgreifen. Aber erwartungsgemäß werden dann relativ viele Bescheide bzw. Einspruchsentscheidungen dann vom Finanzamt dann auch eintrudeln.
Aber es war zu lesen, dass die Klagen haben ja Grundbesitzervereine geführt, ne? Dass die da nicht locker lassen wollen. Ne?
Nee, also dass die
Verfassungsbeschwerde einlegen
ja.
wollen.
Ja. Ja, ich meine, allein wie viele Leute da dahinter stehen, ne? Das ist ja schon massiv. Und wenn man da jetzt zurücksteckt und nicht alle...
Die Frage ist, ob man sich am Ende damit einen Gefallen tut. Ne?
Wahrscheinlich nicht, ja. Aber die werden es trotzdem, wie du sagst, durchprügeln. Und wir werden das natürlich dann auch nächstes Jahr aufgreifen, wenn dann, sag ich mal, zumindest Klarheit in der Rechtssache ist, ob das da beim Bundesverfassungsgericht gelandet ist oder eben nicht. Genau, ich hatte es noch angekündigt, eine kleine Überraschung oder ein kleines Geschenk haben wir auch noch für Sie. Also falls Sie von der Grundsteuerreform betroffen sind, es gibt ja auch Anzeigeverpflichtungen bei wesentlichen Änderungen, wenn das Grundstück, sag ich mal, abgerissen, renoviert oder sonstige Geschichten dann gemacht wurden. Und da haben wir eine kleine Übersicht in den Shownotes versteckt. Gerne reinklicken, dann haben Sie da auch, sag ich mal, aus Compliance-Sicht einen schnellen Überblick und wissen, was zu tun ist, wenn sich was geändert haben sollte. Dann wechseln wir die Farbe auf Orange, gehen in den Bereich der Umsatzsteuer. Da hat uns der Alex ein schönes Thema mitgebracht. Hier geht es um Dreiecksgeschäfte.
Genau, um innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte. Und hier gibt es ein Urteil, das durch das Gericht der Europäischen Union verkündet worden ist. Bei dem Urteil war zu klären, ob es für Dreiecksgeschäfte unschädlich ist, wenn mehr als nur drei Unternehmen in einem Reihengeschäft beteiligt sind und dabei die Gegenstände physisch nicht zum letzten Abnehmer im Dreiecksgeschäft gelangen. Kurz vorab, da es sich hierbei um ein Vorabentscheidungsersuchen handelt, durfte nicht der EuGH, sondern das Gericht der EU diese Frage beantworten. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, ist das Gericht der Europäischen Union seit Oktober 2024 für Vorabentscheidungen im Umsatzsteuerrecht zuständig, um dadurch die Arbeitsbelastung für den EuGH zu verringern. In unserem Fall wendete sich das slowenische Verwaltungsgericht an den EuGH, der den Fall dem Sachgebiet der Umsatzsteuer zuordnete und somit das Gericht der EU als zuständig einstufte. Ganz im Sinne also der deutschen Finanzverwaltung prüft nunmehr auch der EuGH als allerersten Schritt die Zuständigkeit. Kommen wir nun zum Sachverhalt. Es lag ein Reingeschäft mit vier Beteiligten und damit drei Lieferungen vor. Ein deutsches Unternehmen lieferte Waren an ein slowenisches Unternehmen, das diese an ein dänisches Unternehmen weiterlieferte, welches die Waren schlussendlich an ein weiteres Unternehmen in Dänemark verkaufte. Die Waren, in diesem Fall Rapsöl, gelangten dabei unmittelbar vom ersten zum letzten Unternehmen. Den Transport organisierte das zweite Unternehmen in der Kette, also unser slowenisches Unternehmen, welches sich ohne Anwendung der Dreiecksgeschäftsregelung in Dänemark hätte registrieren lassen müssen. Um diese umsatzsteuerliche Registrierung im Ausland zu vermeiden, so wie das ja grundsätzlich bei den meisten Unternehmen die Zielsetzung ist, beanspruchte das slowenische Unternehmen die Vereinfachungsregelung für Dreiecksgeschäfte, was jedoch von der slowenischen Finanzverwaltung abgelehnt wurde, da zum einen mehr als drei Unternehmen in dem Reihengeschäft beteiligt seien und zudem die Waren eben physisch nicht beim letzten Abnehmer im Dreiecksgeschäft eingegangen sind. Letztlich landete der Fall beim Gericht der Europäischen Union, das entschied, dass Dreiecksgeschäfte auch anzuwenden seien, wenn mehr als nur drei Unternehmen im Reihengeschäft beteiligt sind. Und zudem komme es laut Gericht nicht darauf an, ob die Gegenstände beim letzten Abnehmer im Dreiecksgeschäft physisch eingehen. Laut Urteil sei vielmehr entscheidend, dass der letzte Abnehmer rechtlich über die Waren wie ein Eigentümer verfügen kann und somit dadurch zum Beispiel die Waren an Dritte weiterveräußern könne, so wie dies im beschriebenen Fall auch gegeben ist. Was bedeutet dieses Urteil nun für Sie und für die Praxis? Zum einen aus deutscher Sicht, dass die Sicht der Finanzverwaltung in Abschnitt 25b.1 Absatz 2 Satz 2 des Anwendungserlasses unzutreffend ist, da nach diesem Abschnitt Dreiecksgeschäfte in Reihengeschäften mit mehr als drei Beteiligten nur möglich sind, wenn sich das Dreiecksgeschäft am Ende der Lieferkette befindet und nicht, wie im Fall, bereits am Anfang des Reihengeschäfts. Folglich muss also der Anwendungserlass diesbezüglich auch angepasst werden. Dann, wenn man das Ganze, da das ja logischerweise grenzüberschreitend stattfindet, international betrachtet, müssen Sie weiterhin bei Dreiecksgeschäften auch weiterhin vorsichtig sein, da die Regelung in den einzelnen Mitgliedstaaten leider oftmals unterschiedlich umgesetzt worden ist und somit zwischen den Mitgliedstaaten insgesamt ein unterschiedliches Verständnis bezüglich dieser Regelung besteht. Um Dreiecksgeschäfte also tatsächlich als Vereinfachung wahrnehmen zu können, sollte also schnellstens europaweit das gleiche Verständnis über diese Vorschrift geschaffen werden. Das Schöne an dem Urteil ist, dass dies zumindest hierzu beiträgt.
Ja, den Praxistipp nehmen wir gerne mit, beziehungsweise den Hinweis für die Praxis. Generell immer Vorsicht bei Dreiecksgeschäften, das ist doch sehr formal. Und umso besser, dass jetzt hier ein bisschen Klarheit geschaffen wird und ja, kann man schon fast als Weihnachtsgeschenk dann einmal mitnehmen. Danke, Alex. Genau, dann würden wir den Bereich der Umsatzsteuer auch schon abschließen. Gehen wir nochmal in die Ertragssteuern. Da haben wir zwei Themen. Der Frank macht den Start, der scharrt schon mit den Hufen. Und du hast das schöne Thema Prolongation vor Fälligkeiten im Zusammenhang mit den Darlehenszinsen mitgebracht. Da gab es ein Urteil vom BfH. Mhm.
Kein Weihnachtsgeschenk, Philipp. Ja.
Habe ich da so viel vorweggenommen.
Ja, ich möchte über ein BfH-Urteil sprechen zum Thema Zufluss von Darlehenszinsen bei beherrschenden Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften. Wie war der Sachverhalt? Der Kläger war zu 80% Gesellschafter an einer spanischen Kapitalgesellschaft, reichte an diese ein Darlehen aus mit Vertrag vom 31.12.2007. Die Laufzeit sollte 10 Jahre betragen, also bis Ende 2017. Und es wurde auch ein entsprechender Zinssatz festgelegt, welcher fällig oder die Zinsen sollten fällig sein bei Ablauf des Darlehens dann Ende 2017. Ja, während der Laufzeit des Darlehens verzichtete der Kläger darauf. Im Jahr 2011 war das. Er verzichtete allerdings nur auf die Hauptschuld. Der Anspruch auf die Zinsen blieb bestehen, auch als Verbindlichkeit in der Bilanz der Kapitalgesellschaft. Kurz vor Ablauf des Hauptdarlehens entschloss sich der Kläger im November 2017, also vor Fälligkeit, das ist ganz wichtig, das Darlehen, was also nur über den Zinsbetrag noch bestand, um weitere 5 Jahre zu verlängern. Und die Zinsen, auch ganz wichtig, wurden im Jahr 2017 nicht ausbezahlt. Wie reagierte das Finanzamt auf den Sachverhalt? Das Finanzamt sah in der ganzen Geschichte einen Zufluss Ende 2017 und besteuerte bei dem Kläger entsprechend Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe der entsprechenden Zinsen, weil es eben argumentierte, dass hier eine entsprechende Novation, also Schuldumwandlung stattfand. Der Kläger sah dies anders. Und ging von einer Stundung aus, sprich eines bloßen Hinausschiebens der Fälligkeit. Und der BfH gab dem Kläger letztlich recht, weil er sagte, selbst wenn die Hauptschuld bereits erloschen ist durch Tilgung, Verzicht, wie auch immer, kann das Darlehensverhältnis prolongiert werden, wenn es noch nicht komplett erfüllt oder abgewickelt ist. Das war eben hier nicht der Fall, weil eben die Zinsforderung noch bestand. Und soweit dies passiert vor Fälligkeit und entsprechend verlängert wird, liegt auch kein Zufluss vor, selbst bei einem beherrschenden Gesellschafter nicht. Insofern hilft das Urteil weiter gegen die doch relativ strenge Linie der Finanzverwaltung in solchen Konstellationen. Aufpassen muss man allerdings trotzdem bei Geschäftsbeziehungen zwischen beherrschenden Gesellschaftern und dessen Gesellschaft, insbesondere auch bei Arbeitsverhältnissen, also wenn es um die Fälligkeit von Tantiemen geht oder auch bei der Fälligkeit von Gewinnausschüttungen. Also da ist es unter Umständen anders. Da kann die Fälligkeit teilweise nicht hinausgeschoben werden. Also da jeden Einzelfall betrachten.
Genau, das zeigt auch wieder die Thematik mit dem beherrschenden Gesellschafter. Alles andere als unkomplex. Da immer mit erhöhter Vorsicht rangehen und auch in diesem Fall dann sich das Urteil im Hinterkopf behalten, falls so ein Sachverhalt doch nochmal in der Praxis auftreten sollte. Weil im Zweifelsfall kann man sich dann doch die ein oder andere steuerliche Implikation dann auch sparen.
Also wichtig, immer vor Fälligkeit reagieren. Dann hat man gute Chancen, die Wirkungen zumindest des Zuflusses zu vermeiden.
Genau, stimmen Sie das mit Ihrem Steuerberater auf jeden Fall ab im Zweifelsfall und lassen Sie die Fristen dann nicht verstreichen, weil im Nachgang kann man es dann eventuell auch nicht mehr reparieren. Ja, das zweite Thema aus der Ertragssteuer, das schließt sich ganz gut an. Hier geht es auch um die Zinsen, allerdings um die Zinsschranke. Hier gab es jetzt ein FG Köln-Urteil, was grundsätzlich, weniger erfreulich ist, aber es ist zumindest ein schönes Praxisthema, wo man im Zweifelsfall jetzt auch noch reagieren kann oder reagieren muss, wenn es im Konzern dann auch betroffen sind. Und zwar geht es hier um die Altregelung der Zinsschranke und um den EBITDA-Vortrag. Und zwar gab es hier ein FG Köln-Urteil vom 26.06., was sich mit der Thematik oder mit dem Sachverhalt beschäftigte, wenn denn der Zinsertrag die Zinsaufwände übersteigen im laufenden Jahr. Es ist grundsätzlich nach der Neuregelung, die ab 01.01.2024 gilt, vorgesehen, dass dann kein EBITDA-Vortrag gebildet wird. Das heißt, man kann diesen EBITDA-Vortrag auch in den späteren 5 Jahren dann nicht mehr nutzen und ja, höhere Zinsaufwände im Rahmen der Zinsschranke geltend machen. Die alte Regelung war dahingehend ein bisschen unpräzise. Also ich habe auch die beiden Vergleichsfassungen mal mitgenommen. In der neuen Regelung heißt es nämlich, ein EBITDA-Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen die Zinsaufwendungen die Zinserträge nicht übersteigen. Und genau dieser Satz fehlt in der alten Fassung. Und genau diese Ungenauigkeit hat sich jetzt ein Steuerpflichtiger ja als Klagegrund, sag ich mal, genommen und ist auch vor das Finanzgericht gezogen. Das Finanzgericht hat hier relativ deutlich entschieden, dass rein von der Gesetzessystematik auch in den Fällen, beziehungsweise in den Fällen der Altfassung oder in Altjahren, genau die gleiche Rechtsfolge eintreten soll, dass auch hier kein EBITDA-Vortrag gebildet werden soll. Allerdings hat der BFH jetzt die Revision zugelassen. Da das ein sehr schönes Praxisthema ist und das auch bis zum 31.12.2023 die Wirtschaftsjahre betrifft, überlegen Sie bzw. screenen Sie das mal im Konzern, ob dieser Fall eingetreten ist, ob in Einzeljahren kein EBITDA-Vortrag gebildet wurde. Sofern das der Fall sein sollte, hängen Sie sich im Zweifelsfall mit einem Einspruch an dieses BFH-Verfahren ran. Halten Sie den Fall offen, weil wenn das positiv entschieden werden sollte, ist es aufgrund der 5-jährigen Vortragsfrist oder des Vortragszeitraums natürlich auch von 2023 bis 2028 oder 2027 möglich, das mitzunehmen. Und insofern halten Sie sich zumindest den Vorteil dann auch offen, falls der BFH das zugunsten des Klägers entscheiden sollte. Da auf jeden Fall der dringende Praxistipp, weil ja, wir kennen es aus der Praxis bei unseren Konzernen, das kommt doch relativ häufig vor. Und dadurch, dass man es halt lange mittragen kann, kann man sich den Vorteil eventuell in ein Jahr ziehen, wo man es dann auch nutzen kann. Das als Hinweis. Genau, weitere Informationen packen wir auch gerne in die Shownotes. Schauen Sie sich das gerne an. Und wie gesagt, falls Sie da einen Fall haben, versuchen Sie das Verfahren oder das entsprechende Jahr offen zu halten. Genau, dann haben wir das letzte Thema aus der Ertragssteuer. Die Katharina hat nämlich noch ein Thema mitgebracht und du hast eine Aufhebung von einem BMF-Schreiben noch für uns.
Genau, hier ging es um die Aufhebung des BMF-Schreibens vom 22.02.2023. In dem BMF-Schreiben ging es um die AFA von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer nach § 7 Absatz 4 Satz 2 ESTG. Mit dem BMF-Schreiben hat die Finanzverwaltung dem Steuerpflichtigen eben relativ strenge Nachweispflichten für die Geltendmachung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer auferlegt. Akzeptiert wurden hier insbesondere Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Ja, hierzu hat sich allerdings auch schon der BFH geäußert, und zwar einmal mit dem BFH-Urteil vom 28.07.2021. Und dort hat der BFH den Steuerpflichtigen eben zugestanden, dass sie sich jeder sachverständigen Methode bedienen können, die in ihrem Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheinen, um eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes belegen zu können. Ja, das Urteil hat jetzt der BFH am 23.01.2024 nochmals bestätigt, und darüber hinaus wurden eben in dem Urteil aus 2024 auch sachverständige Ermittlungen auf Basis der Immobilienwertverordnung beispielsweise als zulässig erklärt. Ja, jetzt hat das BMF reagiert und mit seinem Schreiben vom 01.12.2025, eben das BMF-Schreiben vom 22.02.2023 mit sofortiger Wirkung ersatzlos aufgehoben. Und gleichzeitig hat das BMF eben bestätigt, dass das Urteil aus 2024 in Kürze im Bundessteuerblatt veröffentlicht wird. Und damit ist die Entscheidung von der Finanzbehörde dann allgemein anzuwenden. Ja, als Fazit kann man eben daraus mitnehmen, für Steuerpflichtige stellt die Aufhebung des BMF-Schreibens aus 2023 jetzt eine deutliche Erleichterung dar. Wer eine kürzere Nutzungsdauer geltend machen möchte, hat jetzt hier deutlich mehr Spielraum bei der Wahl der Nachweismethode.
Ja, mit dieser freudigen Nachricht können wir dann auch den Ertragssteuerteil schließen. Besten Dank, Katharina. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Also das letzte Weihnachtsgeschenk aus der Ertragssteuer für dieses Jahr, was wir natürlich dann auch gerne mitnehmen. Genau, dann haben wir noch ein Thema aus dem Verfahrensrecht, bevor wir dann zu den lustigeren Themen, also Steuerknüppel und Statistik des Monats kommen. Und Frank, du hast noch was aus dem Verfahrensrecht mitgebracht. Und zwar geht's hier um die Anlaufhemmung bei der Abgabe einer Schenkungssteuererklärung.
Also wieder kein Weihnachtsgeschenk von meiner Seite, da bleibe ich mal konsequent. auch hier möchte ich über ein BFV-Urteil berichten. Sie finden das alles in den Shownotes, Aktenzeichen, Datum und so weiter. Da ging es um das Thema der Schenkungssteuer. Zwei Aspekte sind mir hierbei wichtig. Also zum einen ging es inhaltlich um die Frage, was passiert, wenn eine Schenkung erfolgt an einen GmbH-Gesellschafter mit der Auflage, dass dieser diese Mittel der GmbH zuzuführen hat. Ist das eine Schenkung an den Gesellschafter oder ist das eine Zuwendung an die GmbH? Der BFH entschied, es ist in dem Fall eine Zuwendung an die GmbH, welche dann nach § 7 Absatz 8 Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz zu versteuern ist. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, den finde ich fast noch interessanter, das ist ein verfahrensrechtlicher, nämlich wann beginnt die Verjährungsfrist bei der Schenkungssteuer. Das ist ja bei der Schenkungssteuer so, dass Schenkungen in der Regel anzuzeigen sind. Und nach Aufforderung durch das Finanzamt ist dann später auch in der Regel eine Schenkungssteuererklärung abzugeben. Und der Paragraph 170 Absatz 2 Nummer 1 Abgabenordnung, der eben den Beginn der Verjährungsfrist in solchen Fällen regelt, der spricht hier von Steuern, für die eine Anzeige einzureichen oder eine Schenkungssteuererklärung einzureichen ist. Und die Frage, die man sich natürlich hierbei stellen kann, ist, was gilt denn hier nun? Gilt die Anzeige oder gilt die Abgabe der Steuererklärung? Was ist der relevante Zeitpunkt aus Sicht des Steuerpflichtigen? Natürlich immer besser ein möglichst früher Zeitpunkt, sprich Zeitpunkt der Anzeige. Denn bis zur Abgabe der Steuererklärung vergehen manchmal Jahre letztendlich. Ne? Die Aufforderung, das dauert dann schon mal. Und bis die dann fertig ist, die Erklärung, das dauert dann auch noch mal. Und der BFH hat hier in dem Urteil seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2008 bestätigt, wonach, wenn das Finanzamt nach einer Anzeige des Schenkungsfalles eine Steuererklärung anfordert, dann ist der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Verjährungsfrist der Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung. Also nicht der frühere Zeitpunkt, sondern der spätere Zeitpunkt. Das ist für die Praxis, kann ziemlich wichtig sein. Und da das jetzt hier schon eine Bestätigung eines früheren Urteils ist, muss man auch davon ausgehen, dass das Bestand hat. Also hier Tipp für die Praxis, wenn möglichst gleich mit der Anzeige auch die Steuererklärung einreichen, dann ist nämlich die Verjährungsfrist in Gang gesetzt.
Genau, da kann man sich im Zweifelsfall irgendwann über die Verjährung hinaus retten und wenn da keine Veranlagung erfolgt, kann man sich dann den ein oder anderen Euro sparen, ja. Ja, schade für den Kläger und schade für die Praxis, aber wie du es gesagt hast, 2008 entschieden, 2025 jetzt die zweite Entscheidung, das scheint eine einhellige Meinung zu sein und das wird auch Bestand haben. Ja, kommen wir thematisch eigentlich ganz passend vom Verfahrensrecht aus der Schenkungssteuer in die Schenkungssteuer. Das haben wir nämlich für unseren Steuerknüppel mitgenommen. Das ist auch wiederum ganz schön, weil letzte Folge hatten wir den kompletten Verfahrensgang bei einem Urteil abgeschlossen. Das können wir jetzt wieder machen. Und thematisch diesmal im Steuerknüppel. Wir hatten den im Januar 2025 schon mal. Da gab es ein FG-Urteil und jetzt haben wir das BFH-Urteil. Frank, du hast ein paar Informationen mitgebracht. Du hast das Thema damals auch vorgestellt. Das ist ganz, ganz witzig. Also ich finde, ulkig und das betrifft unter anderem natürlich auch eine verbrannte Akte in einem Kamin.
Genau, im Finanzamt Ribnitz-Damgarten damals. Genau, es geht um die Landes- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern nochmal. Ja, letztlich eine Tarnorganisation, um die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu umgehen. Und ja, wie war im Kern der Sachverhalt? Das Land Mecklenburg gründete eine Stiftung mit verschiedenen Zwecken, insbesondere Umwelt, Klima, Landschafts-, Gewässerschutz.
Was man alles so braucht, ne?
Ja, also viele gute Dinge. Und einem gewerblichen Geschäftsbetrieb, der den Bau von Nord Stream 2 fördern sollte. Und das Land Mecklenburg zahlte 200.000 ein. Und der Kooperationspartner war eine Tochterfirma von Gazprom in der Schweiz. Und diese Firma zahlte 20 Millionen ein. Ja, also man sieht schon hier am Verhältnis, worum es hier letztendlich ging. Weniger um gemeinnützige oder Umweltzwecke, sondern es ging knallhart darum, diese Pipeline zu bauen.
Ja.
Neben diesen 20 Millionen, um die es dann hier in dem BfH-Fall ging, flossen wohl auch um die 160 Millionen für den eigentlichen Bau der Pipeline. Die 20 Millionen sollten wirklich dann, sagen wir mal, auch anderen Zwecken dienen können. Und die Frage, die sich eben hier stellte, war, ist diese Zuwendung dieser Firma, ist die freigebig und unterliegt damit der Schenkungssteuer? Und der BfH bestätigte jetzt hier letztendlich das Finanzamt und die Vorinstanz und entschied, ja, die Zuwendung ist freigebig und es greift auch keine Befreiungsvorschrift, weil diese Stiftung eben nicht ausschließlich zu Zwecken des Bundeslandes Mecklenburg diente und auch nicht ausschließlich steuerbegünstigten Zwecken diente. Die Satzung sah dies einfach nicht vor. Und ja, im Ergebnis ist eben diese Zuwendung, diese 20 Millionen, darauf ist jetzt Schenkungssteuer zu zahlen. Und ja, ich glaube, wir sind da bei 50%. Ja, das ist ja Steuerklasse 3.
Genau.
Und ja, so rund 10 Millionen sind das dann. Aber die gute Nachricht für Mecklenburg, ich glaube, die Schenkungssteuer ist eine Ländersteuer, also bleibt sozusagen im Norden.
Ja, das Geld. Es bleibt im Norden, ja, trotzdem kann man sagen, ouch. Und die Geschichte mit dem Kamin, die war ja auch ganz ulkig. Ich glaube, im Zuge der Aufarbeitung hat man versucht, diese Aktenlage nochmal nachzuvollziehen und einer Finanzbeamten ist die Akte aus Versehen in den heimischen Kamin gefallen. Und
ja, aber wir wollen ja nicht spekulieren.
Wir wollen nicht spekulieren, das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Ich meine, es gibt ja auch Bundeskanzler, die sich an irgendwelche Treffen nicht mehr erinnern. Da kann auch einer Finanzbeamten mal eine Akte in den Kamin fallen. Das ja, ist halt unglücklich. Genau, damit können wir dann auch den Verfahrensweg schließen. Wie gesagt, das war das BfH-Urteil. Das zeigt auch, dass es uns schon länger gibt. Und umso schöner, wenn wir sogar einen Steuerknüppel haben, der erst im FG-Urteil und dann im BfH-Urteil dann entsprechend abgeschlossen wird. Genau, kommen wir noch zur Statistik des Monats. Der Alex hat uns eine schöne Statistik rausgesucht. Die stelle ich kurz vor. Und zwar geht es hier um den BMF-Monatsbericht. Und da wurden die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder für 2024 dargestellt. Und ja, man kann sagen, die Betriebsprüfung lohnt sich immer mehr. Letztes Jahr wurden 10,9 Milliarden Euro festgestellt und von den 8,8 Millionen Betrieben sind dann entsprechend 140.000 Betriebe geprüft worden. Das heißt, pro Betrieb fallen da schon relativ hohe Nachsteuerbeträge an oder Nachzahlungsbeträge an. Und ja, die Finanzämter haben das ja auch gemerkt, dass die Betriebsprüfungen ein schöner Hebel sind, um die klammen Kassen zu füllen. Und das wird erfahrungsgemäß oder erwartungsgemäß auch in den nächsten Jahren weitergehen. Deshalb seien Sie compliant und passen Sie auch bei der Dokumentation entsprechend auf, weil das wird sich fortsetzen. Ja, und dann haben wir noch eine schöne Statistik, weil wir sind ja kurz vorm Weihnachtsfest, beziehungsweise je nachdem, wann Sie sich die Folge anhören, vielleicht auch kurz nach dem Weihnachtsfest, dann können Sie vielleicht sogar die Statistik bestätigen. Wir haben noch die beliebtesten Produkte vom Black Friday in Deutschland mitgebracht. Und ja, in den letzten Jahren waren es immer die Kleider oder die Kleidung, die auf Platz 1 war. Und dieses Jahr und letztes Jahr erstmals sind die Unterhaltungselektroniken auf Platz 1. Das heißt, erwartungsgemäß können Sie bei 55% der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum damit rechnen, wenn Sie am Black Friday gekauft wurden, dass es dann Unterhaltungselektronik ist. Und ja, wenn Sie da die Statistik bestätigen können, schreiben Sie uns das auch gerne an unsere Podcast-Adresse. Das interessiert uns natürlich auch, aber wir würden erwarten, dass da relativ viel Elektronik unterm Baum liegt. Ja, das war dann die letzte Folge des Jahres 2025. Ich schaue kurz in die Runde, bedanke mich bei den Mitstreitern, fange bei der Katharina an. Schön, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne, Philipp.
Ja, dann bedanke ich mich auch für die Weiteranreise beim Frank. Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke Philipp, hat wieder Spaß gemacht.
Das höre ich gern. Auch danke Nathalie, dass du dabei warst.
Immer wieder gerne Philipp.
Und der Mann mit der kürzesten Anreise, auch danke, dass du dabei warst, Alex.
Gerne Philipp.
Genau, dann sehen und hören wir uns im laufenden nächsten Jahr wieder, wenn es denn im Januar dann wieder das neue Textupdate gibt. Und ja, wir möchten uns natürlich auch für Ihre Treue bedanken, weil wir sehen es an den stetigen Hörerzahlen, dass Sie uns treu geblieben sind, weil die variieren, wenn dann nach oben, was uns natürlich extrem freut und die Rückmeldungen sind immer extrem positiv und das spornt uns natürlich an. Und ja, da werden auch wieder einige jetzt neu dazukommen, die sich dann auf die mündliche Steuerberaterprüfung dann vorbereiten. Wir drücken die Daumen, wenn Sie den Brief noch nicht erhalten haben, dass der positiv sein wird und dass wir Ihnen dann mit den nächsten Folgen bis März dann auch ein bisschen unter die Arme greifen können. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie dann im neuen Jahr wieder zuschalten, wenn es denn wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner.